Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und erhalten die Diagnose Brustkrebs oder auch Darmkrebs. Ihr Behandlungsteam schlägt eine zielgerichtete Therapie vor, also ein Medikament, das auf die genetischen Eigenschaften des Tumors passt. Doch wie ist es eigentlich möglich, dass es ein so passgenaues Arzneimittel gibt? Die Antwort liegt unter anderem in Biobanken. Denn Biobanken, das sind so etwas wie die Schatzkammern der modernen Medizin. In ihnen werden Bioproben gesammelt, gelagert und analysiert. Anhand der Daten können ForscherInnen Krankheitsmechanismen verstehen, neue Therapien entwickeln und erkennen, für wen sie sich eignen, wie genau die Biobanken funktionieren und wie sie sich in Zukunft noch besser vernetzen lassen. Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
Ja, da lagern unterschiedlichste Bioprobenarten. Also wir lagern zum Beispiel Blut und Blutderivate, das zum Beispiel Plasma und Serum. Wir lagern dort Gewebe, Speichel, Urin, Stuhl, also unterschiedlichste Bioproben, die in dieser Biobank gelagert werden.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Als Gast heute aus Hannover zugeschaltet ist Professor Thomas Illich. Er ist seit 2012 Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Hannover Unified Biobank an der Medizinischen Hochschule dort in Hannover. Professor Illich verfügt über langjährige Erfahrung in der Biobankforschung und in der molekularen und genetischen Epidemiologie. Herr Illich, schön, dass Sie bei uns sind.
Sehr gerne.
Und wie gewohnt hier im Berliner Studio, auch in Sachen Biobanken gut informiert, wie ich gehört habe, Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des VFA. Herzlich willkommen, Herr Hömke.
Ja, hallo.
Ja, ich stelle mir jetzt so eine Halle vor, voller Kühlschränke, Behälter mit Flüssigstickstoff. Oder ist das jetzt nur so reine Fantasie oder sieht das da tatsächlich so aus?
Nein, das ist in der Tat so, wie Sie es sagen. Wir haben dort eine Halle, die ist bei uns im Keller. Und da gibt es Gefrierschränke, die bis minus 80 Grad Celsius kühlen. Dann gibt es auch manuelle Tanks, das sind so Stickstofftanks, wie Sie das auch gesagt haben. Die haben so, sind so zylinderartig, haben 1800 Liter und da passen dann so 100 bis 150.000 Proben in einen solchen Tank und wir haben da 30 davon. Was wir aber auch noch haben, wir haben auch Automaten, so Gefrierautomaten. Das muss man sich so vorstellen, die sind so 3 auf 4 auf 3 Meter und da sind unten ist Gefriertruhen. Und oben drüber fährt so ein vollautomatischer Roboter, der die Proben dann wirklich vollautomatisch rausholen kann aus diesen Gefriertruhen. Und das hat sehr große Vorteile, weil immer wenn man eine Gefriertruhe manuell aufmacht oder einen Tank, dann entweicht erstmal die Kälte und es wird ein bisschen wärmer da drin. Das ist bei diesen Automaten nicht so, weil die immer bei gleichen Temperaturen dann die Proben vollautomatisch rausholen können.
Okay, verstehe. Aber Menschen arbeiten da schon noch in der Biobank?
Ja, da arbeiten noch Menschen. Also gerade meine Biobank, die ist relativ groß. Wir haben so ungefähr 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind aber auf verschiedene Bereiche dann aufgeteilt. Das ist die Menschen, die im Biobank-Lager arbeiten und dort die Proben einlagern und auslagern. Aber eine Biobank ist weit mehr als ein Lager. Das ist ein sehr langer Prozess. Also erstmal werden die Proben dann in der Klinik gewonnen. Die sind auch mit uns alle vernetzt, die Kliniken. Und dort werden dann die Proben über Barcode-Scanner eingescannt. Und dann werden die Probenröhrchen befüllt mit Blut oder Urin oder Stuhl oder was auch immer. Und dann werden wir benachrichtigt über ein automatisiertes System und fahren dann die Kliniken ab, holen die Bioproben, packen die in unser Labor. Dort werden die Proben dann nach Standardanweisungen weiterverarbeitet und dann im Endeffekt werden sie bei uns im Lager gelagert. Und wir haben eine Übersicht über all unsere Proben. Also bei uns in der Biobank liegen über 2 Millionen verschiedene Proben und werden dann für Industrieprojekte oder für Forschungsprojekte dann wieder ausgelagert, wenn eine Anfrage dazu kommt.
Also 2 Millionen Proben, das klingt jetzt doch gewaltig. Das ist jetzt mehr, als ich mir so erahnt hätte. Wie finden Sie da überhaupt wieder, was Sie eigentlich brauchen, was Sie suchen?
Ja, genau. Also ich bin jetzt schon über 30 Jahre im Geschäft und wir haben dann mit so Excel-Listen angefangen. Aber das hat sich alles wirklich sehr stark professionalisiert. Also wir wissen über unser Biobank-Informationsmanagementsystem, so heißt es, ein BIMS, wissen wir genau über die Proben Bescheid. Also von der Klinik über den Transport, über die Verarbeitung der Materialien im Labor, über die Lagerung, wissen wir genau, wie lange die Proben wo waren, unter welchen Bedingungen, unter welchen Temperaturen. Und eins der Kriterien ist auch, dass wir genau von jeder Probe wissen, wo sie lagert. Und dann kann sie entweder manuell aus unseren Gefriertruhen, aus unseren Tanks ausgelagert werden oder über den Roboter. Da können wir einfach die Proben dort anfordern und dann lagert die der Roboter vollautomatisiert dann aus.
Verstehe. Wir hatten jetzt ja vorhin in der Anmoderation das Beispiel Brustkrebs. Jetzt mal angenommen, eine Forscherin oder ein Forscher, die möchten genau zu diesem Thema arbeiten, die möchten zu diesem Thema etwas entwickeln und brauchen dafür eine Probe von Ihnen aus der Biobank. Wie genau können die da anfragen? Wie genau können die damit denn wirklich ganz konkret arbeiten?
Ja, genau. Also wir haben dieses Biobank-Informationsmanagement-System und wir haben auch eine Webseite, wo wir grob alle Sammlungen bei uns aufgelistet haben. Welche Proben gibt es dort? Zu welchen Patientinnen, zu welchen Patienten? Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Brustkrebs bei uns da ist und er sagt, ich bräuchte da Proben mit Brustkrebs und würde gern diese und diese Analyse damit machen, zum Beispiel eine Sequenzanalyse, ob ein bestimmtes Risiko vorliegt, dann kann die bei uns angefordert werden. Wir haben so ein Anfrageportal und dann gibt es bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projektmanagement, die dann zusammen mit unserem IT-Team dann die Information rausgeben, welche Proben, wie viele Proben wir dann zu bestimmten Krankheitsbildern haben.
Herr Hümke, also 2 Millionen Proben, das ist wirklich eine ganze Menge, würde ich jetzt mal so als Laie behaupten. Sie haben ja so einen ganz praktischen Überblick über die Pharmaforschung. Wo setzen Mitgliedsunternehmen des VfA solche Biobanken ein, auch mit gerade so großen Datenmengen?
Also Brustkrebs ist ein gutes Beispiel für ein Feld, bei dem eben Genetik, das, was in den Brustkrebszellen passiert ist, an Mutationen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt, wenn man Krebsforschung macht und man versucht, bei einer bestimmten Tumorart einen neuen Weg zu finden, wie man die Zellen ausbremsen kann, dann ist es eben sehr wertvoll, von ganz vielen Patientinnen und Patienten, die speziell diesen Tumor hatten, dann auch mal Tumorgewebe genau untersuchen zu können, was sequenzieren zu können, aber auch zu gucken, welche Proteine sind da vielleicht im Übermaß vorhanden oder fehlen nahezu oder was ist da los? Für sowas ist das sehr wertvoll. Nun klingt 2 Millionen Proben toll, aber die sind ja jetzt nicht alle von Menschen, die die gleiche Krankheit hatten. Das heißt, gerade wenn es auch um seltenere Krankheiten geht, dann sind eben vielleicht in so einer Biobank, die 2 Millionen Proben hat, nur ganz wenige, die jetzt auch mit dieser Krankheit zu tun haben, dann braucht man mehr als eine Biobank sozusagen.
Mhm. Gibt es denn so ganz konkret schon Medikamente, die entwickelt wurden aufgrund solcher Biobanken? Haben Sie da einen Überblick beim VfA?
Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, bei denen man weiß, dass sie nur dann wirksam sind, wenn in den Krebszellen beispielsweise eine bestimmte Veränderung vorliegt. Oder Medikamente, von denen man weiß, dass sie nur dann vertragen werden können, wenn bestimmte Gene so oder genau anders sind. Und als man angefangen hat, sowas auszuarbeiten, da gab es so große Biobanken nicht. Da war das also unendlich mühsam, überhaupt zu begreifen, warum wirkt das jetzt in einer klinischen Studie bei einigen Leuten und bei anderen nicht. Und dann musste man das sehr mühsam rauspuzzeln. Je weiter eben auch das Biobankwesen gekommen ist, desto systematischer konnte man sowas machen. Und wenn man eben jetzt solche zielgerichteten Medikamente hat, von denen man also weiß, sie wirken in Abhängigkeit von einer ganz bestimmten Genmutation beispielsweise, dann ist in die Entwicklung dieser Medikamente immer auch Biobankuntersuchungen eingeflossen. Entweder um überhaupt auf die Idee zu kommen oder um die Vermutung, die man hat, dass es den Zusammenhang gibt, nochmal an einer größeren Zahl von Menschen zu überprüfen. Aber eben nicht bei den Menschen als Menschen, die man dann besuchen muss, sondern eben indem man Biobankmaterial auswertet.
Herr Illich, gibt es bei Ihnen so ganz konkrete Beispiele aus der Krebsforschung, Biopharmazeutika etwas, was Sie mit Ihrer Biobank schon bewirken konnten?
Also im Krebsbereich jetzt nicht. Wir haben jetzt im Corona-Bereich eine große Biobank aufgebaut und ja, Covid-19 war ja eine neue Pandemie und wir mussten dann schnell darauf reagieren. Da wurde dann auch das Netzwerk für Universitätsmedizin gegründet und im Verlauf dieser Gründung haben wir dann auch eine Studie mit Covid-19-Patientinnen und Patienten aufgezogen, wo wir auch Bioproben eingelagert haben. Und das hat stattgefunden mit sämtlichen Universitäten in Deutschland. Das waren 36 und wir haben über 7000 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 da eingeschlossen, von denen auch eine gewisse Anzahl jetzt Post-Covid hat, wo die auch immer noch drunter leiden. Und wir haben jetzt noch kein Medikament, soweit sind wir mit der Biobank noch nicht. Aber was wir herausgefunden haben in molekularen Tests, dass bestimmte Zellen des Immunsystems, also die Monozyten, in Post-Covid-Patientinnen und Patienten, die mild oder mittelschwer an Covid erkrankt wurden, dass die vermindert sind. Und das sind genau die Ansatzpunkte, auf die Biobanken auszielen, weil wir jetzt ein Target haben, einen Angriffspunkt, wo man dann nach Medikamenten suchen kann.
Nun ist es ja so, dass die Forschung mit künstlicher Intelligenz auch ganz neue Möglichkeiten bietet, gerade auch mit solchen Biobanken, mit so großen Datenmengen zu arbeiten. Herr Illich, wie haben sich da die Anforderungen auch an Biobanken verändert?
Ja, absolut. Also was wir früher nicht konnten, es gibt ja verschiedene Molekülklassen. Herr Wimke hat schon einige genannt. Es gibt die Genetik zum Beispiel mit den Genen und den DNA-Varianten. Es gibt Stoffwechselprodukte wie zum Beispiel Lipide oder Vitamine oder Aminosäuren. Es gibt verschiedene Proteine und es gibt Bildgebungsdaten zum Beispiel über MRT oder über CT und es gibt andere klinische Daten. Und wir wollen über KI ein umfassendes Bild der Erkrankung bekommen. Und KI ermöglicht es uns jetzt das erste Mal, dass wir alle diese Daten zusammennehmen können und die quasi als Paket analysieren können, um ein vollumfängliches Bild der Erkrankung oder des Phänotyps zu erhalten. Was besonders wichtig ist für Biobanken und für Bioproben in dem Zusammenhang, ist, dass die Bioproben wirklich von einer sehr hochwertigen Qualität sind. Also Bioproben sind sehr empfindlich und wenn die Bioproben länger bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, ja, wenn sie nicht schnell von der Klinik ins Labor kommen oder im Labor nicht schnell verarbeitet werden, dann verändern sich diese Stoffwechselprodukte zum Beispiel oder Proteine teilweise sehr drastisch. Und man findet dann keinen Zusammenhang mehr zwischen den Bioproben mit der Erkrankung, sondern nur, weil die Proben schneller oder langsamer verarbeitet wurden. Die Qualität der Bioproben auch mit dieser engen Taktung der Qualitätsüberprüfung, also jeder Schritt kann überprüft werden, das ist sehr notwendig, dass wir wirklich einheitliche Ergebnisse bekommen, die dann über künstliche Intelligenz analysiert werden können. Wenn man mit schlechten Bioproben anfängt und dann teure Analysen macht, dann kann hinten auch künstliche Intelligenz nichts mehr retten. Und auch unser Ziel ist, dass alle Biobanken in Deutschland diese Standards dann einhalten, dass man dann, wie Herr Jümpke auch gesagt hat, bei seltenen Erkrankungen zum Beispiel ist es so, dass dann ein Standort nicht genügend Proben hat, dann muss man die Proben von verschiedenen Standorten zusammenführen. Jetzt, wenn die unterschiedliche Qualität haben an den unterschiedlichen Standorten, dann ist es sehr schwierig, da sinnvolle Ergebnisse rauszubringen, auch mit künstlicher Intelligenz. Also wenn es sehr gut läuft, müssen Biobanken in einer Stunde wirklich dann tiefgefroren sein. Man sagt immer so, bis 2 Stunden ist das auch noch okay, dass es vergleichbar ist. Wenn das länger dauert, dann verändern sich die Parameter so stark, dass man sie eigentlich nicht mehr gut verwenden kann.
Gut, also es kommt auf die Menge der Proben an, höre ich da raus, auf die Qualität, aber natürlich auch auf die Daten. Herr Hömke.
Erfreulicherweise hat gerade da das deutsche Biobankwesen einen sehr guten Ruf in der Pharmabranche. Was ich also von unseren Firmen gehört habe, ist, dass durchaus nicht in allen Ländern gleichermaßen sorgfältig gearbeitet wird, gleichermaßen mit solchen engen Timelines gearbeitet wird und solchen strikten Temperaturgrenzen. Und insofern auch gerade die Biobanken, die in Deutschland aufgebaut worden sind und weiterentwickelt werden, sehr interessant sind für die Pharmaforschung.
Mhm. Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt der Daten, die ja damit auch verbunden sind mit den Bioproben, die ja auch bei Ihnen lagern, Herr Illich. Es ist ja ganz oft in der personalisierten Medizin auch nötig, dass man diese Proben mit klinischen Daten eben verknüpft, um damit auch wirklich arbeiten zu können. Kommt Ihnen da der Datenschutz nicht manchmal in die Quere?
Nein, in die Quere kommt er nicht. Also wir sagen in den Biobanken, eine Probe ohne Daten ist völlig wertlos. Also Proben können eigentlich nur verwendet werden, wenn es Daten dazu gibt. Die können dann in der Klinik routinemäßig dann erhoben werden und verwendet werden. Die können aber auch im Bereich von Studien dann gewonnen werden. Nein, der Datenschutz macht das Leben als Forscherinnen und Forscher vielleicht ein bisschen schwieriger, ist aber absolut notwendig. Wir brauchen den Datenschutz. Zum Beispiel ist es so, dass wir in der Biobank nicht mit Namen arbeiten. Das gibt es bei uns nicht. Wir kennen keinen einzigen Namen, wir kennen nur Nummern. Und wir arbeiten mit diesen Nummern und es gibt dann andere Stellen an der medizinischen Hochschule, wo dann eine Treuhandstelle dann diese Nummern mit Namen verknüpfen kann. Und das ist dann notwendig, wenn wir eine Patientin, einen Patienten ein zweites Mal einladen wollen in einer Kohortenstudie, in einer Längsschnittstudie, in einer longitudinalen Studie. Also Datenschutz kommt nicht in die Quere, er ist wichtig, aber er macht manchmal das Leben ein bisschen komplizierter.
Mhm. Gut, also dass die Daten anonymisiert werden, das würde mich vielleicht schon mal beruhigen. Aber ich kann es eben auch nachvollziehen, dass viele Menschen Bedenken haben, Daten freizugeben für die Forschung. Herr Hömke, wie kann man da vielleicht auch Vertrauen zurückgewinnen?
Also Vertrauen zurückgewinnen kann man insbesondere, indem man zeigt, dass auch über die Jahre hinweg eben wirklich gut gearbeitet und der Datenschutz gewahrt wird. Was eben dann zeigt, dass eben das, was man sich erhofft, tatsächlich herauskommt. Verwertbare Ergebnisse, aus denen Therapien entstehen können oder Hinweise, wie man an bestimmten Stellen Probleme vermeidet, ohne dass es irgendwo tatsächlich dazu kommt, dass Menschen exponiert wurden. Also, dass ihre Identität irgendwie bekannt wurde. Im Fall von Pharmaunternehmen kann man auch sagen, dass für die ja eine einzelne Probe praktisch nichts bedeutet. So, die Erkenntnisse kommen immer erst, indem man eben viele Proben auswerten kann und dann daraus insgesamt Schlüsse ziehen kann. Das heißt, da ist auch überhaupt kein Interesse da, jetzt irgendeinen einzelnen Datensatz irgendwem zuzuordnen, sondern nur durch die Zusammenschau von dem, was viele Patientinnen und Patienten eben da an biologischen Daten und eben auch an Krankheitsverlaufsdaten geliefert haben, daraus lässt sich was machen.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich gerade, wie man Daten auch noch besser vernetzen kann, auch mehr Daten zugänglich machen kann. Ein Bündnis aus Wissenschaft und Industrie will nämlich eine national übergreifende Biobank-Plattform für Deutschland schaffen. So ist der Name. Herr Illich, warum eigentlich so eine große Vernetzung, warum so eine große Biobank-Plattform?
Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Biobank-Plattform für Deutschland jetzt ins Leben gerufen wird. Und das hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Also erstmal sollen in dieser Biobank-Plattform Biobanken gestärkt werden. Also es soll Personal und auch Investitionsmittel in jede universitäre Biobank in Deutschland gesteckt werden. Und damit können dann die Biobanken besser vorbereitet sein auf eine nächste Pandemie, weil wir jetzt Studien machen im Netzwerk Universitätsmedizin, wo auch Bioproben gewonnen werden. Und Biobanken sind auch, wie viele so oft, sind chronisch unterfinanziert. Und durch diese zusätzliche Finanzspritze über die Biobank-Plattform für Deutschland werden die Biobanken besser ausgestattet und sind dann auch besser vorbereitet auf Studien und auf kommende Pandemien. Das Zweite ist, dass wir die Biobanken dann ertüchtigen wollen, dass die alle eine gleiche Qualität haben in Deutschland. Da gibt es jetzt noch Unterschiede. Es gibt Biobanken, die sind akkreditiert. Es gibt welche, die sind zertifiziert und andere, die sind nicht so weit. Aber wenn wir Biobanken miteinander vernetzen wollen, dass die zusammenarbeiten, ich nenne wieder das Beispiel jetzt bei den seltenen Erkrankungen, dann brauchen wir 10, 20, 30, 40 Standorte, die alle dieselbe Erkrankung bearbeiten, um dann eine genügend große Zahl, Power sagen wir auch, zu haben, um diese dann sinnvoll molekular analysieren zu können und dann auch mit statistischen Methoden oder Methoden der künstlichen Intelligenz analysieren zu können. Des Weiteren hat die Biobank-Plattform noch weitere Aufgaben. Also wir wollen auch IT-Tools schaffen, dass die Biobanken auch mit anderen Datenentitäten besser vernetzt sind, wie zum Beispiel mit den klinischen Daten, mit den klinisch-epidemiologischen Daten, mit Bildgebungsdaten, mit molekularen Daten. Wir wollen auch eine Datenbank aufbauen für molekulare Daten, für das Netzwerk Universitätsmedizin. Wir wollen die Zusammenarbeit mit der Industrie noch weiter stärken, dass wir weitere Studien in dem Bereich machen können. Wir wollen aber auch weggehen von der rein universitären Forschung und so transsektorale Ansätze auch machen, dass auch nicht-universitäre Kliniken dann beteiligt werden können, dass wir eine weitere Quelle der Vernetzung haben. Und wir wollen auch hier wieder Qualität stärken über Ringversuche, ja, dass die Biobanken dann bestimmte Ringversuche machen, wo sie alle die gleichen Bioprobenpräparationen machen und wir gucken dann in regelmäßigen Abständen, ob die Qualität in allen Biobanken gleich hoch ist. Also das hilft uns sehr, diese Biobank-Plattform für Deutschland.
Also heißt gleiche Qualitätsstandards, mehr Vernetzung. Herr Hömke, ist das aus Sicht der Industrie begrüßenswert?
Also das ist ganz unbedingt begrüßenswert, nicht zuletzt aus dem Grund eben, den Herr Illich vorhin genannt hat, dass es ganz wichtig ist, dass Proben, die an, sagen wir, drei verschiedenen Standorten gewonnen und gelagert wurden, so vergleichbar sind, dass man sie eben nachher in das gleiche Forschungsprojekt einbeziehen kann und Ergebnisse bekommt, die wirklich mit dem medizinischen Prozess zu tun haben und nicht mit dem unterschiedlichen Einlagerungsprozess. Es gibt aber noch einen weiteren ganz praktischen Grund, warum diese Vernetzung so wertvoll ist. Denn mal angenommen, es gibt jetzt eine Forschungsgruppe irgendwo oder es gibt auch ein Unternehmen irgendwo, das eine Fragestellung hat und sagt, dafür müsste ich jetzt mal in Proben reinschauen von einer, was weiß ich, sagen wir mal eben von Nervengewebe, das zu irgendeiner bestimmten Krankheit gehört. So, die hätten bisher eine Anfrage gerichtet und die Information bekommen, ja, solche Proben gibt es tatsächlich in Deutschland. Die sind an der Uni 1 und an der Uni 3 und an der Uni 8. Und dann hätten die mit diesen Unis Kontakt aufgenommen, um eine Möglichkeit zu bekommen, diese Proben zu haben. Ziemlich mühsam. Vor allen Dingen, wenn es nicht nur 3, sondern vielleicht 8 Standorte oder sonst was sind, wird es immer mühsamer, das alles zusammenzuziehen. Binnen 3 Jahren soll hier eine Struktur entstehen, wo eben der Antragsteller tatsächlich seinen Antrag einreicht und wenn er genehmigt wurde, weil das Ethikkomitee sagt, jawohl, das ist vernünftig, dafür können solche Proben verwendet werden, dann muss er nur angeben, was genau für Proben brauche ich und kann dann direkt sehen, aha, die gibt es irgendwo und die werden dann für ihn zusammengestellt. Das heißt, er hat nur mit einer Stelle Kontakt. Alles Weitere läuft innerhalb des Systems. Er muss nicht mit so und so viel Universitäten verhandeln. Und das macht natürlich einfach das Forscherleben wesentlich einfacher. Und wenn das eben dann auch alles einheitlich hochqualitativ ist, dann ist das natürlich eine sehr interessante Möglichkeit, um wirklich schnell mit so einem Projekt nach dem Antrag auch beginnen zu können.
Ich habe mich nur gefragt, warum denkt man hier national und nicht europäisch? Denn es gibt ja auch tatsächlich schon ein europäisches Biobank-Netzwerk. Warum braucht es jetzt hier noch eine weitere nationale Lösung?
Also man denkt unbedingt europäisch, das ist klar. Auch das ist sozusagen, wird nicht die höchste Struktureinheit in der Sache sein. Aber es geht natürlich darum, die Handlungsfähigkeit zu verbessern. Und dann ist vielleicht ganz Europa gleich eine Nummer zu groß. Es muss erstmal innerhalb Deutschlands, sage ich mal, organisatorisch funktionieren. Und dann kann man das wiederum in die weitere Struktur einpassen. Es heißt auch Biobank-Plattform für Deutschland. Aber sie ist natürlich nicht nur für deutsche Forschungsprojekte, sondern natürlich kann auch eine Universität aus irgendeinem anderen Land einen Forschungsantrag dann stellen und dann Proben bekommen. Oder eben ein Unternehmen, das irgendwo in der Welt forscht, einen Antrag stellen und dann eben Proben bekommen, wenn das Komitee sagt, jawohl, dafür können die Proben freigegeben werden.
Herr Illich, teilen Sie da die Vision, auch europäisch, weltweit sogar die Zusammenarbeit noch zu vertiefen, dann noch mehr in den Austausch zu gehen?
Ja, absolut. Teile ich hundertprozentig. Und es gibt im Biobank-Bereich auch schon die europäische Vereinigung, die heißt BBMRI. Und wir treffen uns einmal jährlich zu der Jahrestagung. Die war jetzt letzte Woche in Prag und sehr erfolgreich. Wie Herr Hünke schon gesagt hat, wir haben jetzt in Deutschland angefangen, wollen und müssen es aber nach Europa danach ausweiten.
Mhm. Wann könnte denn jetzt die nationale Biobank wirklich an den Start gehen?
Also der Förderbeginn ist jetzt am 1.7. diesen Jahres. Es gibt schon Bioproben, die jetzt gelagert sind in deutschen Biobanken. Es gibt das German Biobank Network, das deutsche Biobankennetzwerk. Dort haben wir die Proben jetzt alle mal aufgelistet. Es sind in Deutschland jetzt über 36 Millionen, die zugänglich sind. Es kann aber immer mal sein, dass die Proben noch nicht zur Verfügung stehen und dass neue Studien durchgeführt werden. Und da sehe ich auch eine fast noch größere Chance mit dem Netzwerk Universitätsmedizin, mit der Biobank-Plattform für Deutschland, dass wir zusammen mit Pharma jetzt neue Studien aufziehen können, wo die Faktoren sehr klar definiert werden können, was Pharma braucht und was Herr Hümke gesagt hat, das hat wirklich sehr viele Vorteile. Man muss nicht mehr mit 30, 40 Partnern einzeln verhandeln, was sich oft über Monate oder Jahre hinwegziehen kann, sondern man verhandelt nur noch mit einer Stelle. Und diese eine Stelle dirigiert dann alle beteiligten Standorte und es sind feste Fristen festgelegt, was wie lange dauern darf, welche Verträge.
Was ist denn Ihre Sicht oder auch Vision, Herr Illich, so in die Zukunft? Wie könnten Biobanken in den kommenden Jahren die Medikamentenforschung noch voranbringen, noch verbessern?
Ja, ich bin jetzt im Biobankgeschäft seit über 30 Jahren und jetzt mit der künstlichen Intelligenz habe ich mir gedacht, vielleicht braucht man gar keine Bioproben mehr, so wie bei Raumschiff Enterprise. Man geht mit so einem Decoder an die Halsschlagader und dann weiß man genau, welche Moleküle da rumschwirren und welche aus dem Lot sind und welche Krankheiten dann entstehen oder welche Krankheiten da sind. Ich denke, das wird nicht der Fall sein, zumindest nicht in nächster Zeit. Man soll ja nie sagen. Aber Biobanken werden weiter notwendig sein und es gibt so viele unterschiedliche Arten von Studien, das ist wirklich sehr, sehr komplex, das Krankheitsgeschehen. Und wichtig wird sein, dass wir viele klinische Studien jetzt in Deutschland, in Europa machen. Da sind wir ein bisschen abgehängt worden weltweit. Das müsste sich wieder ändern. Und ich glaube, über das Netzwerk Universitätsmedizin und die Biobank-Plattform für Deutschland kann sich das ändern, dass wir wieder attraktiver werden. Die Vernetzung ist wichtig und vor allem die weiterhin hochqualitative Bearbeitung und Lagerung der Proben. Sonst, denke ich, wird sich gar nicht so wahnsinnig viel ändern bei den Biobanken.
Also die ganz treuen Fans dieses Podcasts, die wissen ja, dass Herr Hümke und ich auch Star Trek-Fans sind. Herr Hümke, was meinen Sie? Haben die Biobanken Zukunft oder gibt es dann irgendwann nur noch so einen Tricorder an Halsschlagader?
Also den mag es irgendwann geben, aber das, was ich in all den Jahren erlebt habe, ist, dass es eine Illusion wäre, zu glauben, dass wir beim Menschen schon alles kennen. Es wurden immer wieder neue Komponenten des Immunsystems gefunden, wo man denkt, allmählich müssten sie es doch kennen. Nein, da taucht auf einmal auf, es gibt da doch noch irgendeinen Botenstoff, der eine Rolle spielt. Es gibt da noch einen Rezeptor, den man immer für ziemlich irrelevant gehalten hat, aber in bestimmten Momenten wird er doch relevant. Auf einmal muss man nochmal neu hingucken, was der eigentlich macht, weil man auch diese ganze Steuerung des menschlichen Körpers bis heute nicht wirklich verstanden hat. Solange es sowas gibt, kann auch KI nicht den Menschen vollständig irgendwie durchsimulieren oder perfekte Schlüsse ziehen, sondern das Einzige, was hilft, ist nachgucken. Und Biobanken ermöglichen das. Und das Schöne ist eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn Sie jetzt merken, oh, etwas, was Sie für irrelevant gehalten haben, ist vielleicht doch relevant, können Sie in historischen Proben nachgucken, ob Sie das da auch schon drin finden können. Beispielsweise Spuren irgendeines Virus, das vielleicht schon seit Jahrzehnten irgendwo in der Bevölkerung grassiert, sich aber nie stark bemerkbar gemacht hat. So. Und dann eben die andere Richtung. Man hat eine Fragestellung, man merkt, die passenden Bioproben gibt es noch gar nicht, aber über so eine Biobank-Plattform hin kann man es eben veranlassen, dass auf einmal Kliniken anfangen, auch mal solche Proben zu nehmen, wenn die Patienten einverstanden sind, damit diese neue Fragestellung jetzt auch mit echtem Material bearbeitet werden kann. Und das wird natürlich uns nochmal eine ganze Menge mehr Informationen liefern und neue Hinweise, wo man eigentlich mit Medikamenten eingreifen kann ins Geschehen. Und außerdem eine Sache, die ich besonders spannend finde, ist, bis heute weiß man oft genug nicht im Vorhinein, woran erkenne ich, ob dieser Mensch dieses Medikament gut vertragen wird, mäßig vertragen wird, überhaupt nicht vertragen wird. Und da steckt wahrscheinlich ganz viel Information in Biobanken drin. Es gibt heute schon Projekte, die versuchen, genau das rauszupuzzeln. Und da in der Hinsicht noch viel, viel mehr machen, das kann nochmal einen ganz guten Schub bringen, dass das, was verordnet wird, auch den Menschen gut tut und nicht schadet.
Also und genau dafür braucht es dann Biobanken auch in Zukunft in der medizinischen Forschung. Und welche Rolle sie heute schon spielen, darüber haben wir gesprochen in dem Podcast Microscope mit Professor Thomas Illich, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Hannover Unified Biobank und Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher beim VFA. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Sehr gern.
Sehr gerne.
Weitere Infos zum Thema finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Und hören Sie auch gerne rein in unser Partnerformat Makroscope. Das liefert alle zwei Wochen wirtschaftspolitische Infos aus Forschung und Industrie. Machen Sie es gut. Mein Name ist Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.